Also, ich sitze jetzt hier mit Marco Bülow und ich würde einfach gar nicht so viel labern am Anfang, sondern dich erstmal bitten, dich vorzustellen.
Ja, der Name hast du ja schon gesagt, Marco Bülow. Ich war 19 Jahre im Bundestag, davon 16 bis 17 für die SPD, dann bin ich ausgetreten, dann war ich fraktionslos. Ich bin eigentlich Umweltpolitiker, also Klima, Energie, Umwelt waren immer meine Themen, deswegen bin ich auch im Bundestag gekommen, um was zu verändern. Leider wurde ich dann immer mehr zum Lobby- und Transparenzexperten, weil ich festgestellt habe, dass wissenschaftliche Grundlagen ist egal. Fakten, Argumente, egal. Am Ende wird das Gesetz gemacht, wo die stärkste Lobby hintersteckt. Oder zumindest die Gesetze, die eigentlich gemacht werden müssen, werden abgemildert oder verändert, so dass am Ende nicht das rauskommt, was uns allen irgendwie hilft, was wichtig wäre, jetzt gerade in der Klimakrise, sondern was vielleicht einigen wenigen Firmen nutzt, Unternehmen nutzt, die ganz viel da Geld damit verdient haben, dass sie das Klima zerstören und das auch nicht ändern wollen. Und Politik sieht das leider nicht ein, weil sie auch teilweise dafür bezahlt werden, dass sie es nicht einsehen. Weil das ist das große Problem. Nicht alle im Bundestag sind korrupt, aber es gibt genug mit Nebentätigkeiten. Es gibt genug, die stark beeinflusst werden. Und es gibt genug, die gerne dann Seiten wechseln in die Wirtschaft hinein, in die Unternehmen hinein und sich mit denen gutstellen wollen. Und deswegen ändern sich viele Sachen leider nicht. Und deswegen bin ich leider irgendwann nicht mehr Umweltpolitiker in erster Linie gewesen, sondern in erster Linie Lobby-Experte.
Und was machst du jetzt genau?
Ja, jetzt bin ich seit einem halben Jahr schon fast raus aus dem Bundestag, habe aber vorher ein Buch geschrieben über meine Erfahrungen im Bundestag, über das ganze Lobby-System, so wie ich es darstelle, wozu den Lobbyisten natürlich auch andere gehören, auch welche, die dagegen ankämpfen. Ich nenne die Demokratorinnen, aber ich das ganze politische System nochmal beschrieben habe aus meinen Erfahrungen. Und daraus ist eine Initiative entstanden. Lobbyland heißt die auch. Wir machen auch einen Podcast. Alle 14 Tage kommt der raus. Es gibt Engagierte, die recherchieren. Wir versuchen, Sachen aufzudecken. Aber vor allen Dingen versuchen wir, Diskussionen am Laufen zu halten. Und das vielleicht ein bisschen anders, als es sonst Journalistinnen und Journalisten machen, weil ich halt aus der Erfahrung spreche und weil ich halt genau weiß, wie das alles abläuft, weil ich das selber im Prinzip ja erlebt habe.
Finde ich total spannend und wir sind ja eine Jugendredaktion und ich glaube, dass nicht so viele wissen, was Lobbyismus eigentlich ist. Magst du das so in ein paar Sätzen ganz kurz zusammenfassen, damit wir eine Grundlage schaffen und dann mehr in die Materie rein können?
Ja, ich glaube, das ist als Voraussetzung erstmal ganz gut, vor allen Dingen, weil auch eigentlich immer die Frage ist, gibt es irgendwie guten und schlechten Lobbyismus? Und nach dem Motto, also die meisten sind ja der Meinung immer noch, ja, es ist ja wichtig, dass es Lobbyismus gibt. Also was ist das eigentlich überhaupt? Also grundsätzlich sagt man, Lobbyismus ist das, wenn Menschen, Gruppen, Vereine, Verbände, wer auch immer, versuchen, ihre Position der Politik nahezubringen. Und das ist ja erstmal völlig in Ordnung. Ne? Demokratie lebt davon, dass alle ihre Position darlegen können. Das Problem ist aber, dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger fast keine Möglichkeit haben, ihre Position den Politikern deutlich zu machen. Die können mal eine E-Mail schreiben, vielleicht machen sie mal eine Petition oder sonst was, interessiert uns aber auch nicht in Berlin, muss man leider so sagen. Und dann gibt es aber Profitlobbyisten, nenne ich die, das sind diejenigen, die mit dem Positionen, die sie haben, vor allen Dingen dafür sorgen wollen, dass ihr Unternehmen mehr Profit macht oder dass eine bestimmte Position, wo Profit rauszuschlagen ist. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel die Kohle-Lobby. Ne? Das ist die Lobby sozusagen, die davon lebt, dass Kohle teuer ist, dass es produziert wird, dass man damit Geld verdient. Also mit CO2-Ausstoß im Prinzip Geld verdient. Und so gibt es sie natürlich aber in allen Bereichen, diese Lobbyisten. Und das gibt eine große Ungleichheit, weil einige wenige haben sehr viel Geld, sehr viel Einfluss, haben sehr viele Leute, die sie beschäftigen können. Nur mal ein Beispiel. In der Energielobby gibt es bestimmt 200, 300 Lobbyisten. Also das ist die Hälfte vom ganzen Bundestag. Und Leute, die sich nur damit beschäftigen, Politiker zu beeinflussen. Und eine NGO wie eine Umweltorganisation, selbst eine größere, die hat keine Lobbyisten. Die hat vielleicht noch jemand, der sich ums Klima kümmert, sogar dafür Geld kriegt, meistens kein gutes Geld, aber zumindest irgendwie bezahlt wird, der muss dann nebenbei auch noch Politiker irgendwie seine Position benennen, hat aber gar keine Möglichkeiten und der wird auch nicht ein- und ausgelassen im Ministerium. Da vielleicht mal auch wieder aus der Erfahrung ein Beispiel. Ich war umweltpolitischer Sprecher und der Fraktionsvorsitzende der SPD hat sich wirklich alle 2-3 Wochen mit einem Energieversorgungsunternehmen getroffen, meistens mit dem Geschäftsführer, wirklich alle paar Wochen. Einmal pro 4 Jahre durften alle Umweltorganisationen einmal kommen für 1,5 Stunden, wo jeder dann einmal oder zweimal was sagen konnte an dem Abend. So, das ist so das Verhältnis. Das ist jetzt in jeder Fraktion ein bisschen anders. Die Grünen werden vielleicht die ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, dafür in dem sozialen Bereich aber wieder nicht. Aber im Endeffekt ist es das Verhältnis, was zeigt, wie unsere Lage ist. Und so sind auch unsere Gesetze.
Ich finde das total krass, weil wenn man da gar nicht in der Materie drin steckt, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Und dann kriegt man das gar nicht so krass mit. Und das war ganz interessant. Ich durfte jetzt gerade ein bisschen eine kleine Lesung von dir hören und halt auch einen Vortrag. Und da habe ich mich halt auch so Sachen gefragt. Erstmal zu deiner Position jetzt. Du bist 17 Jahre Parteimitglied, Fraktionsmitglied der SPD gewesen. Dann bist du sozusagen einfach weg gewesen. Du bist ausgetreten und warst dann fraktionslos. Und da habe ich mich direkt gefragt, wie hast du dich dabei gefühlt? Weil das war ein sehr großer Teil deines Lebens. Du hast dich eigentlich ganz anderen Themen gewidmet und dann auf einmal war da dieses, ja, auf einmal jetzt nicht, aber da war dann dieses Thema Lobbyismus. Und das hat dich, ja, sehr berührt, sehr bewegt, etwas zu tun. Und wie hast du dich gefühlt in den 3 Jahren, in denen du fraktionslos warst? Was ist da in dir vorgegangen und was war so diese Initiative, dieses Gefühl, was du hattest, dass du da jetzt halt drüber reden musst und dass du aufklären möchtest über Lobbyismus und so weiter?
Ja, in der Tat war das nicht so leicht. Also ich habe ja sozusagen einen großen Teil meines Lebens in der SPD verbracht und bin ja für die dann auch in den Bundestag gekommen und gewählt worden. Aber ich habe mich immer eben nicht nur als Mitglied der SPD gesehen, sondern dann eben auch als Abgeordneter, der für alle Menschen irgendwie da sein sollte. Und schon das war schwierig. Und das ist übrigens immer schwierig, weil Parteitaktik immer vor allem geht. Und das wird mich in jeder Partei irgendwie leider ankotzen, um das auf Deutsch zu sagen. Und der Abkopplungsprozess und Lobbyismus waren ein sehr, sehr wichtiges Argument, warum ich aus der SPD ausgetreten ist, weil sie eben auch nichts anders gemacht hat, obwohl es Parteitagsbeschlüsse zu allem gab, aber die wurden nie umgesetzt. Und das war auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Parteitagsbeschlüsse oder Hauptbeschlüsse nicht zählen im Bundestag. Bei keiner Fraktion leider. Und am Ende andere Leute bestimmen. Und das war ein schwieriger Prozess. Aber als ich dann ausgetreten bin, erstmal bin ich beschimpft worden und wie das dann so ist, dann muss man natürlich so einiges über sich ergehen lassen und das ist auch kein schönes Gefühl. Und es war ja schon ein bisschen was wie Familie auch. Aber dann habe ich mich auch viel freier gefühlt, weil ich dann nicht immer mich rechtfertigen musste, was ich mache. Ich musste mich immer rechtfertigen. Ich war immer unter Druck, weil ich eben nicht immer zugestimmt habe, was die SPD gemacht hat. Ich habe mir das Recht genommen, auch gegen die Fraktion zu stimmen, auch im Bundestag. Also ich bin dem Grundgesetz gefolgt, meinem Gewissen zu folgen. Und deswegen konnte ich bestimmte Gesetze nicht mitmachen. Aber das war immer ein schwerer Kampf, weil das musste ich mit mir selbst ausmachen. Und dann musste ich es immer sozusagen vertreten. Und das war nicht immer gut. Und dann konnte ich auf einmal selbst entscheiden. Und ich habe zum Beispiel dann die Klimabewegung in den Bundestag geholt und habe denen da auch eine Bühne gegeben. Das hat vorher so nicht stattgefunden. Das hätte auch niemand erlaubt. Ich habe dann alle Parteien dazu eingeladen, alle Fraktionen. Also ich habe mich gar nicht abgekoppelt von den Fraktionen. Aber die haben das gar nicht verstanden, weil man wird nicht eingeladen von jemand anders. Ne? Also die Grünen laden auch nur Grüne ein und die SPD lädt nur SPD ein. Aber ich habe gesagt, nee, wir müssen doch alle zusammen versuchen, mal eine Lösung zu machen. Nee, das macht ja die Regierung und das machen wir alleine. Warum sollen wir denn eine Lösung finden? Das heißt, Demokratie wird so auf den Kopf gestellt irgendwie. Also wenn man draußen das mal so zeigen würde, wie es wirklich ist, da würden noch viel mehr Leute den Kopf schütteln, weil man fast nicht mehr miteinander Sachen irgendwie versucht auszufechten. Also Demokratie ist ja eigentlich ein Wettbewerb um Ideen und am Ende stimmt man ab. Aber so läuft es halt leider nicht.
Glaubst du denn, dass das auch so ein bisschen was damit zu tun hat, wer im Bundestag sitzt? Also gerade, du hattest ja auch vorhin angesprochen, dass ja gerade junge Menschen da irgendwie total ja das Wort verboten bekommen beziehungsweise gar keine Möglichkeit haben, irgendwie groß ranzukommen oder irgendwas zu bewirken. Und der Bundestag, der ist ja, sag ich mal, älter. So ganz grob gesagt. Glaubst du, das hat auch so ein bisschen damit zu tun?
Ja, auf jeden Fall, aber im doppelten Sinne. Also einmal ist es immer einfach, also es wird gerne abgetan, also dieses Wort, ich nenne mal das von Lindner, der gesagt hat, also Klima, das überlasst mal, also die Klimabewegung gesagt hat, das überlasst mal den Profis. Ne? Also sich selber als Profi zu deklarieren bei Klimafragen ist schon mal neben der Kappe, weil der hat keine Ahnung von Energie und von Klimapolitik. Und so läuft ja Politik auch nicht. Ne? Da wird jemand zum Minister gemacht und hat noch nie mit dem Themenbereich zu tun gehabt. Das fand ich schon immer schwierig. Ich wäre zum Beispiel nie irgendwo Minister geworden, wenn ich nicht davon eine Ahnung gehabt hätte. Also ich würde jetzt beispielsweise nicht Minister werden für, nehmen wir mal Verteidigung, weil das nicht mein Thema ist. Für Umwelt, das würde ich mir halt zutrauen, aber da mache ich halt seit 30, 40 Jahren. Und ich finde das immer schwierig bei Politik. Und dann muss man sagen, dass sozusagen jetzt immer gerne eine Kompetenz, also der Klimabewegung, die ja eher jung ist, wird eine Kompetenz abgeschrieben, weil sie jung ist. Dabei finde ich es eher peinlich, dass junge Menschen den Politikern überhaupt mal dieses Thema wiederbringen mussten. Das Thema gab es ja gar nicht mehr. Also außer mir haben vielleicht im Bundestag noch 20 Leute dieses Thema irgendwie besetzt. Und dadurch ist das Thema wieder öffentlich geworden. Und es ist ja peinlich für ältere Leute, dass die Jüngeren einen das Thema wiederbringen müssen. Aber man versucht trotzdem dann zu sagen, ja, die haben ja keine Ahnung, die sind ja noch jung. Und das wurde aber schon immer so gemacht. Aber es gibt noch eine andere Sache. Ich glaube, dass heute Jüngere nicht mehr viele Jüngere nicht mehr in Parteien gehen, weil Parteien so hierarchisch sind, weil man in diesen Parteien nicht mehr viel bewegen kann und weil sie altmodisch sind und ich finde auch nicht mehr zeitgemäß sind. Und viele Jüngere gehen lieber zu Initiativen, gehen eben auf die Straße oder sonst was, aber sie gehen nicht mehr in Parteien. Das Problem ist, dass die dann übrig bleiben in den Parteien, die Älteren sind und die wenigen Jungen, die dann noch da sind, das sind die Karrieristen, die da hingehen, um Karriere zu machen und nicht um die Welt zu verändern. Und eigentlich sollte man Politik machen, um die Welt zu verändern oder zumindest die Umgebung umrum. Also man muss ja irgendwie einen Ansatz haben, von mir aus auch einen Konservativen, ne? Aber irgendwie versuchen, was zu verändern und nicht sozusagen Karriere zu machen. Aber das sind die leider übrig bleiben. Und damit sind leider auch die Jüngeren, die nachkommen in den Bundestag, nicht unbedingt diejenigen, die was verändern. Und das war früher immer anders, dass die Jüngeren, die in den Parteien nachgekommen sind, zumindest am Anfang einen anderen Anspruch hatten und auch immer wieder was bewegt haben. Das hat sich dann leider wieder ein bisschen aufgefressen, aber dann kamen wieder Jüngere. Und dadurch war sozusagen eine Energie in den Parteien und auch im Bundestag. Und diese Energie gibt es fast nicht mehr.
Hast du denn irgendwie einen Vorschlag oder hast du dich damit beschäftigt, wie man das ändern könnte? Weil ich habe das auch selber mitbekommen. Natürlich, klar, ich würde auch viel lieber mit auf die Straße gehen und anstatt als Parteimitglied da irgendwas zu bewirken, weil mich das einfach ja irgendwie nicht anspricht, da irgendwelchen hierarchischen Strukturen irgendwie unterlegen zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass man mit anderen Dingen viel mehr bewirken kann, eben weil das halt so, wenn da so untergeht in der großen Masse. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich kann das ja gut verstehen und ich bin ja dann auch ausgetreten und auch wenn ich dann Mitglied der Partei Die Partei geworden ist, war das ja auch eine Satireaktion, wenn man so will. Ne? Also kann ich gut verstehen, wenn man sich an keine Partei mehr binden würde. Und wenn ich jetzt, glaube ich, 20, 25 wäre, würde ich, glaube ich, auch in keine Partei eintreten, weil ich da nicht sehe, dass irgendeine Partei wirklich das anders macht. Deswegen glaube ich, zwei Sachen, also einmal, glaube ich, müssen wir unsere Demokratie ergänzen. Also nochmal zu den Parteien. Die haben alle Parteien zusammen, haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren sich halbiert, also die Mitglieder halbiert. Und Parteien, wir sind ja eine Parteiendemokratie, das heißt, die haben ganz viel Macht, die haben ganz viel Geld, die kriegen auch Geld vom Staat, aber sind immer weniger. Und die habe ich ja gerade versucht zu erklären, weil auch die Jüngeren da nicht mehr reingehen, dörren sie im Prinzip aus, aber haben noch die gleiche Macht und den gleichen Anspruch und kriegen sogar immer mehr Geld. Sie müssten sich komplett verändern, machen sie aber nicht, weil sie trotzdem ja noch mitregieren. Deswegen müsste aber eigentlich dieses Parteiensystem sich verändern. Ich glaube aber auch, wir brauchen Ergänzung, wir brauchen Bürgerinnenräte, wir brauchen direkte Möglichkeiten der Demokratie, Petitionen müssten wirklich aufgewertet werden. Das heißt, das Engagement, was du dann woanders machst, ob jetzt auf der Straße, bei einer Initiative, im Verband oder auch wegen einer Sache, wenn man sich sozusagen nur gegen Rassismus engagiert, dann ist das auch richtig. Da muss man nicht in eine Partei gehen und alles machen und diese ganze Ochsentour mitmachen. Da muss man da eine Möglichkeit haben, Sachen umzusetzen. In jedem anderen Bereich natürlich auch. Also die Möglichkeiten muss es geben, aber es muss auch eine Art, also ich träume ja von einer Art neuen Parteitypus, einer Antipartei im Prinzip, wo ich sagen würde, es gibt sowas wie eine Aufbruch, eine Initiative, die tritt zu Wahlen an, aber sie macht das anders, mit ganz anderen Regeln. Erstmal mit ganz anderen Transparenzregeln, die müssen sich einen Kodex verschreiben, die da antreten und dazu sagen, haben jetzt nicht die Mitglieder, vor allem nicht die Funktionäre, die sich ja auch alle irgendwie hochdienen müssen, damit sie was zu sagen haben, sondern es ist eine Art Ratschlag, wo Initiativen, Verbände, Vereine zusammenkommen können. Die haben alle eine Stimme, egal ob man die jetzt mag oder nicht, die haben alle eine Stimme und bestimmen mit, was gemacht wird. Und dann sozusagen wird das reingetragen und dann treten aber zu einer Wahl. Die bleiben aber trotzdem alle eigenständig. Das heißt, sie müssen ihre Eigenständigkeit nicht vereinen. Der Verein XY bleibt trotzdem der Verein XY und kann machen, was er will. Aber die Partei nimmt, es ist eine Stimme dann in so einer Art Ratschlag, wo die mitgenommen wird dann für die Leute, die kandidieren, die sich einem Kodex unterwerfen. Und das darf auch nicht 5-mal hintereinander sein. Das darf vielleicht 2-mal sein oder so. Und dann müssen wieder neue kandidieren. Das, so würde ich mir eine Partei der Zukunft vorstellen, die so ein bisschen eher, wie soll ich das sagen, wie so ein Sammelbecken ist oder ein Dienstleister auch, ne, der guckt, was machen die Initiativen, was ist wichtig für die Menschen und das nehme ich mit und vor allen Dingen die Stimmen, die sonst nicht gehört werden, die eben nicht das große Geld haben, weil das ist genau das, was fehlt im Bundestag. Ich will mal was nennen, was ich auch gerne sonst bei Vorträgen oder so sage, was auch fast keiner weiß. Wir haben ein Akademikeranteil im Bundestag von mittlerweile sogar 87%. In der Bevölkerung sind das aber nur 20-25%. Das heißt, wir haben fast nur eine Berufsgruppe Juristen und Beamte. Praktiker, ob die aus der Pflege sind, aber ist egal, ob aus dem Handwerk sind oder auch Techniker, sonst was, die gibt es alle fast nicht im Bundestag. Das heißt, das ist eigentlich eine Gruppe, meistens eine Gruppe, die nie Not gelitten hat, denen es immer gut ging, die schon ein Elternhaus hatten, was mittlerweile fast nur Akademiker sind, die gut verdient haben und die nie bestimmt, deswegen machen sich um bestimmte Sachen noch nie Sorgen. Das interessiert sie auch gar nicht. Die haben ja auch niemanden mehr im Umfeld. Und das ist ein Problem, wenn es so ein Bundestag ist, der so homogen ist, auch wenn es unterschiedliche Parteien gibt, aber trotzdem ist es ja alles ein bisschen eine Denkrichtung und da fehlt ja was. Im Alter fehlt was, ne? Es sind immer noch viel zu wenig Frauen, aber vor allen Dingen Realschüler, Hauptschüler gibt es gar nicht, ne? Und Leute mit einer Ausbildung auch nicht, ne? Deswegen ist so eine Ausbildung ist so, ne? für Abgeordnete und das ist ja totaler Quatsch. Das muss irgendwie völlig aufgewertet werden, aber du guckst, wirst angeguckt. Also selbst ich jetzt irgendwie, meine Mutter halt in der Pflege, mein Vater in der Pflege, ja, das ist immer so das, fast die erste Frage, ne? Was machen deine Eltern? Und dann bist du schon abgewertet. Ich sage, ja, aber meine Eltern haben sich sozusagen 40 Jahre krumm gearbeitet, damit du irgendwie einigermaßen eine Gesundheitsversorgung hast. Und das sind so Sachen, die fehlen total und die müssen verändert werden.
Also, um dann mal meine Meinung mit einzubringen, ich sehe das eigentlich genauso. Ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, ob das richtig läuft, weil ich gar nicht so drin stecke. Aber ich finde auch, dass auf jeden Fall da ganz, ganz viel, ja, Bedarf ist, etwas zu verändern. Und auch gerade dieser junge Aspekt, der stört mich persönlich total, weil ich finde, dass ja auch gerade die Gesellschaft und die ganze Politik eigentlich ja irgendwann auf uns basiert. So, wir bauen ja in 20, 30 Jahren den Grundstein wieder weiter auf und das ist halt so ein Ding, wenn man jetzt uns nicht die Chance dafür gibt, ist halt total schwierig. Um da nochmal auf eine Frage zu kommen, die mich auch beschäftigt, bald sind ja die Wahlen, die Landtagswahlen und ich bin jetzt frisch 18 geworden, darf jetzt wählen und ich habe gar keine Ahnung. Hast du da irgendwie, ja, eine Herangehensweise oder irgendwie, weiß ich nicht, du hast ja auch ganz viel darüber geredet, dass sich viele Menschen enthalten und das aus gutem Grund. Was können wir junge Leute Erstwähler so jetzt gerade für uns so bewirken, wenn wir wählen?
Also vielleicht nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, das ist ja genau das Problem, dass die Jüngeren alles ausbaden müssen, was die Älteren entscheiden. Und die meisten Älteren müssen mit dem ja gar nicht mehr groß umgehen, was sie selber versaut haben oder entschieden haben. Deswegen ist das System ja sowieso schon mal ungerecht. Ne? Und deswegen müssten jüngere Leute sowieso mehr mitentscheiden. Und ich kann das Argument auch nicht mehr hören, dass, also ich finde, das Wahlalter muss gesenkt werden und übrigens nicht nur auf 16, ne? Nach dem Motto, das können die gar nicht entscheiden, die haben gar keine Ahnung. Also erstens stimmt es nicht und zweitens, sie haben ja auch am meisten damit zu tun in Zukunft mit den Entscheidungen. Da müsste man auch sagen, irgendwie 60, ab 70 darf man auch nicht mehr mitentscheiden, weil dann sozusagen hat man ja selber sozusagen keine Verantwortung mehr für das. Also das würde ich auch ändern. Ja, Wahlen. Ich finde, wie gesagt, Wahlen sind, die Demokratie reduziert sich zu sehr auf Wahlen, das ist das Problem. Du hast jetzt in Anführungsstrichen Glück. Ich kann mich daran erinnern, in der letzten Bundestagswahl hat jemand geredet in Dortmund von Fridays for Future und die sagte, dass sie gerade irgendwie 22 geworden ist oder wird und hat gesagt, sie konnte die letzte Bundestagswahl nicht wählen, Landtagswahl nicht wählen und wäre jetzt hat erzählt, was sie alles erlebt hat mit Anfang 20, was sie alles schon machen musste, wie viel Verantwortung sie tragen musste, hatte Schicksalsschläge und so weiter. Das konnte sie alles bewerkstelligen, musste alles bewerkstelligen, aber wählen durfte sie noch nie. Mit Anfang 20 so. Und dann das erste Mal. Und das ist schon krass, finde ich. Und deswegen ist es ja schon fast cool, mit 18 zu wählen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn sich alles reduziert auf Wahlen, dann darfst du es halt 5 Jahre in NRW wieder nicht. Ne? Dann bist du 5 Jahre, überleg mal, was das für ein Lebensabschnitt ist, ne? Gerade beim jungen Menschen. So, und von daher, glaube ich, muss sich das ändern. Was kann ich sonst für eine Empfehlung geben? Ja, schwierig in diesem Parteiensystem. Aber ich würde generell mehr machen, mehr angucken, wer vor Ort kandidiert. Es gibt ja erst, und auch bei der Landtagswahl ist es ja so Erst- und Zweitstimme. Also ich würde nicht unbedingt gucken, das machen ja viele, gerade Ältere, die wählen durch. Die wählen die Partei, dann wählen sie auch den Kandidaten. Die Kandidaten, es ist völlig egal, du kannst auch einen Besenstiel aufstellen. So, ne? Das ist völlig egal. Ich würde gucken, ist der oder die transparent? Was sagt die, wird die auch anschreiben? Was sagen die zum Kodex? Also was würden die machen? Würden sie offenlegen, was sie verdienen? Welche Positionen vertreten sie? Weil alle sind, zumindest wenn sie antreten, doch nicht immer gleich mit der Partei. Und das würde ich mir angucken. Und das würde für mich fast wichtiger sein bei der Entscheidung, als wen ich jetzt sozusagen, vor allen Dingen, ich würde nicht taktisch wählen. Das geht immer schief. Also das haben sie alle gesagt, ihr müsst jetzt die Grünen wählen, ich will jetzt gar kein Grünbashing machen, ihr müsst die Grünen wählen, das ist die letzte Chance, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Wenn jetzt nicht die Grünen gewählt werden, dann wird das ganze Land kaputt gehen und so weiter. Und jetzt gehen sie in eine Ampelkoalition und machen das Gleiche fast wie in der Großen Koalition. So viel Änderung sehe ich da nicht. Also nicht taktisch wählen. Du weißt nie, welche Koalitionen hintergebildet werden, mit wem, wer dann Minister wird und so weiter. Das weißt du alles nicht. Deswegen Bauchgefühl und informieren über die Kandidaten vor Ort. Blick ins Parteiprogramm kann ich fast nicht empfehlen, weil das interessiert nach einer Wahl nicht mehr so sehr. Das ist ja auch ein meiner Kritikpunkte. Das habe ich jetzt häufig genug erlebt, dass ich im Wahlkampf stand, wofür die SPD eigentlich steht und dann immer erlebt habe, wenn ich dann dafür stehe im Bundestag, dann werde ich von meiner eigenen Fraktion beschimpft, nur weil ich das vertrete, was wir im Wahlkampf sozusagen vertreten haben. Das ist so absurd geworden, dass das leider nicht viel bringt, ins Parteiprogramm oder ins Wahlprogramm schon erst recht nicht zu gucken.
Okay, krass. Danke dafür.
Das ist nicht nur jetzt ein toller Rat, ich weiß.
Naja, war es ja immerhin etwas. Also kann man sich auf jeden Fall drüber informieren und dann halt mal selber auch überlegen und selber drüber nachdenken, wie man das sieht. Das ist ja auch immer so eine wichtige Sache.
Was machen die Kandidaten vor Ort zum Beispiel? Ne? Was macht eine Kandidatin? Sowas fragen, ne? Bist du bei irgendeiner Initiative aktiv? Ne? Wo bist du Mitglied? Solche Sachen halt. Ne? Ich glaube, das hilft so ein bisschen, vor Ort zumindest. Ne? Was ist das für jemanden? Weil vor Ort kann man die Abgeordneten und die Politiker noch kriegen. In Düsseldorf, dann als Landtag oder in Berlin im Bundestag, da sind die weg und schotten sich ab und die reden sich immer raus. Nee, der Koalitionspartner. Nee, meine Fraktion. Ich würde das ja ganz anders machen, aber. Und das ist immer fatal. Und wenn du aber jemanden siehst, der sich vielleicht mal traut, auch gegen den Strich zu sein und seine Position zu vertreten. Und es ist egal, in welcher Partei. ich glaube, das hilft ein bisschen.
Danke. Jetzt zum Abschluss nochmal eine letzte Frage. Und zwar, wie stellst du dir die Zukunft vor? Jetzt für dich persönlich, wie du jetzt weitermachen möchtest. Und wie stellst du dir die Zukunft vor im Thema Politik, Demokratie und Lobbyismus?
Ja, also ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Mandat möchte. Ich bin eigentlich jetzt froh, jetzt raus zu sein, weil es ist eine Maschinerie, die einen verändert und einen wirklich versucht, wirklich glatt zu polieren. Das wollte ich nie sein und das bin ich auch nicht. Aber ich werde nicht aufhören können, Politik zu machen. Also ich werde das weiter, glaube ich, sehr kritisch kommentieren. Ich versuche auch immer Vorschläge zu machen und Initiativen wahrscheinlich weiterhin zu gründen oder mitzumachen, die was verändern. Das werde ich auch in Zukunft machen, eben auf einer anderen Ebene. Und ich werde mich nie wieder vereinnahmen lassen von irgendeiner Gruppe oder Partei, wo ich weiß, dass sie doch am Ende nicht hinter ihren Grundsätzen steckt. Und das ist vielleicht auch das, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass das immer weniger machen, sondern dass sie ihren eigenen Weg gehen und dass man aber trotzdem alles erreichen kann. Weil noch haben wir eine Demokratie und noch ist es möglich, Sachen zu verändern. Und das muss man aber tun. Aber man muss wissen, wenn man was im Sozialen erreichen will, wenn man was bei Klima erreichen will, wenn man was gegen Nationalismus, gegen Rassismus erreichen will, wenn man mehr Toleranz erreichen will, dann reicht das nicht, dass man sich nur in diesem Bereich tummelt, weil das wird dann sozusagen abgetan, sondern du musst das System verändern, das politische System. Das müssen alle wissen. Wenn wir das hinkriegen, dass da alle zusammenarbeiten, um Regeln zu schaffen für Politik, Regeln zu schaffen, gerade für die Profipolitik, mehr Transparenz zu schaffen und eben auch wieder vielleicht neue Parteien, dann kannst du sozusagen eine Menge erreichen. Man darf nicht in seinem Elfenbeinturm bleiben, nur weil man sagt, das ist jetzt mein Thema und das interessiert mich am meisten. Aber du wirst es nur verändern, wenn du das Gesamtsystem veränderst. Und das hoffe ich mir für die Zukunft, dass das mehr begriffen wird und dass sich die Menschen dafür einsetzen. Dann habe ich auch eine Hoffnung, weil letztendlich, die kochen alle mit Wasser und gäbe es jetzt einfach, ich sag jetzt mal, hätte ich Leute, 1.000, 5.000 Leute, die sozusagen da ähnlich ticken und die in verschiedenen Städten rumlaufen, damit könnte man schon eine Menge bewirken. Das würde ich mir irgendwie wünschen.
Schön. Und nochmal explizit zum Thema Lobbyismus. Was glaubst du, was da so passiert, beziehungsweise was wünschst du dir?
Ja, passieren wird eher, dass sie weiterhin von der Politik gepimpert werden und dass die Profitlobbyisten zumindest Veränderungen entweder sogar völlig blockieren oder zumindest ausbremsen. Und so bremsen, dass genau die Zeit dann einfach verloren geht. Und da würde ich mir eben wünschen, dass das endlich passiert, dass wir vor allen Dingen da wirklich mal Ross und Reiter nennen und gegen die angehen. Und nur da, und das kann man halt nur über die Politik. Ne? Jeder kann seinen Lebensstil verändern. Es ist auch schön und es ist auch gut, mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber das wird nicht die Welt verändern. Ne? Wenn du sozusagen eine andere Landwirtschaft, einen anderen Verkehr haben willst, wenn du sozusagen ein toleranteres Land haben willst und so weiter, dann musst du für die Sachen kämpfen. Und das kannst du nicht nur in deinem eigenen Umfeld machen und in deinem eigenen Haushalt machen. Es ist gut, da anzufangen, aber es reicht nicht. Und das, glaube ich, diese Zuschauerdemokratie, die ist vorbei. Das ist vorbei. Dann gewinnen immer die, die am Ende sozusagen nur eine ganz kleine Klientel im Auge haben und ihren eigenen Vorteil im Auge haben, aber nicht die Menschen insgesamt. Und das müssen wir irgendwie begreifen, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus. Diese ganze Parteitaktik ist sowieso für ein A und lenkt nur ab.
Vielen, vielen Dank, lieber Marco, für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Du hast mir sehr viele neue Sachen mit auf den Weg gegeben, die ich vorher gar nicht so wusste. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Und wir danken Marco für das Gespräch. Danke für die Zeit und schön, dass du da warst.
Danke. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, toll.
Ich habe hier gemütlich gesessen.